HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er ist ein Botschafter für die unbekannte Seite unseres Lebens, den Schlaf. Albrecht Forster ist Biologe und Schlafforscher an der Uni Tübingen. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, warum wir schlafen. So heißt auch sein aktuelles Buch. Ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Ohne geht es nicht, aber warum? Und was passiert dabei in unserem Körper? Das ist noch immer nicht ganz genau erforscht. Warum wir schlafen müssen, wie gut der Schlaf geht und was dran ist an diversen Schlafmythen. Darüber spreche ich jetzt mit Albrecht Forster in HR Info, das Interview. Herr Forster, wenn Sie sich zum Beispiel auf einer Party als Schlafforscher outen, was sind so die drei häufigsten Fragen, die Ihnen da gestellt werden?
Was hilft beim Einschlafen? Was hilft gegen das Schnarchen? Und dann kommt meistens das Thema Träume. Woher kommen die? Ich hatte letztens so einen ganz komischen Traum und dann kommen die Menschen ins Erzählen und dann sind wir mitten im Traumgeschehen drin.
Denken Sie dann, oh, schnarch gehen? Oder sind das eben auch die Fragen, die Sie als Wissenschaftler umtreiben?
Mich als Wissenschaftler treibt vor allem die Gedächtnisfunktion des Schlafes um. Aber auch das Schnarchen finde ich sehr spannend. Da kommen nämlich auch immer wieder neue Fragen, an die wir Wissenschaftler gar nicht mehr denken. Und öfters bin ich nach Hause gegangen und dachte, Mensch, das habe ich ja noch nie gehört, diese Frage, und schlag das dann selber nach oder probiere, einen Artikel dazu zu finden und darauf eine Antwort zu finden, auf die Fragen, die mir gestellt werden.
Ich habe bei der Recherche zum Thema auch festgestellt, so die zentrale Frage der Schlafforschung, nämlich warum wir überhaupt schlafen, die ist noch gar nicht so richtig eindeutig beantwortet, oder?
Ja, hundertprozentig wissen wir es nicht. Wir glauben, dass der Schlaf wirklich für viele Dinge zuständig ist. Also Schlafen ist wie Waschen, Schneiden, Legen beim Friseur, sogar mit Unterhaltung.
Wie bitte?
Also im Schlaf wird einmal das Gehirn durchgewaschen, die Zellzwischenräume zwischen den Nervenzellen, die erweitern sich. Und da wird das so rausgespült, was da liegt, so Proteinreste und was da so ein bisschen liegen geblieben ist. Und dann ist es Schlafen wie Schneiden. Im Schlaf werden tatsächlich unsere Nervenzellen und ihre Verbindungen ein bisschen zurückgestutzt. Man kann sich das vorstellen wie ein Baum im Frühling. Und Schlafen ist auch sowas wie Legen. Unsere Verbindungen werden neu verknüpft. Das, was wir am Tag erlebt haben, das wird nochmal aufgerufen und wieder abgespielt. Es kommt zu einem Replay im Gehirn und dadurch verknüpfen sich unsere Gedächtnisinhalte und wir kommen wirklich auf neue Ideen. Wir wachen schlauer auf, als wir eingeschlafen sind. Es gibt noch zwei weitere Dinge, die sehr wichtig sind. Das Besprechen, wenn wir beim Friseur sind, dann quatschen wir ja mit dem Friseur auch ein bisschen. Und unser Immunsystem übernimmt genau diese Rolle. Da treffen sich die Immunzellen in der Nacht zu konspirativen Treffen in den Lymphknoten und besprechen nach, was sie tagsüber gesehen haben. Dann bilden sich dort auch sogenannte Gedächtniszellen, dass der Angriff, der dann in einem Jahr mit einem bekannten Erreger nochmal erfolgt, besser abgewehrt werden kann. Und Schlaf macht auch hübsch. Ja, und schlank. Im Schlaf wird Wachstumshormon ausgeschüttet. Das lässt unsere Haut wachsen und unsere Muskeln. Das ist wichtig für die Sportler. Aber Schlaf ist auch ganz wichtig für die Fettregulation und für die Zuckerregulation. Wenn wir eine ganze Nacht durchmachen, dann werden wir so ein bisschen wie ein Diabetiker. Und wir werden eher übergewichtig, wenn wir viel die Nacht durchmachen.
Wenn wir jetzt nochmal auf Sie schauen und auf die Party, die wir anfangs erwähnt haben, wo Sie sich als Schlafforscher outen. Wie sind denn dann die Reaktionen, wenn Sie dann noch erzählen, dass Sie den Schlaf und alles, was Sie darüber wissen, an Meeresschnecken erforschen?
Ach, die schlafen auch? Ich wusste gar nicht, dass die schlafen. Na, da hast du dir ja ein praktisches Labortier gesucht. Die sind ja sehr langsam, da lassen sie sich bestimmt sehr gut für den Schlaf untersuchen, oder?
Ja, Aplysia californica, das ist ihr Forschungsobjekt, das ist eine Meeresschnecke. Ohne Schneckenhaus, etwa handgroß und 2 Kilo schwer kann sie werden. Warum ist dieses Tier für Sie als Schlafforscher so interessant?
Diese Schnecke ist unglaublich gut für Lern- und Gedächtnisprozesse untersucht. Man glaubt ja gar nicht, dass die Schnecke überhaupt etwas lernen kann. Aber dafür gab es im Jahr 2000 sogar den Nobelpreis. Weil die Grundlagen, wie die Nervenzellen in einer Schnecke miteinander kommunizieren, genauso sind wie beim Menschen. Also unser Gehirn ist eigentlich nicht viel anders von den Grundzügen her wie so eine Schnecke. Und die Schnecke hat aber glücklicherweise nur sehr wenig Nervenzellen. Also meine Schnecke hat 20.000 Nervenzellen und wir Menschen haben eben halt 100 Milliarden. Und da dachte ich mir eben halt ja mal vielleicht lieber einfach als Forschungsobjekt mal die Schnecke nehmen. Das Schöne ist auch noch, Diese Nervenzellen sind unglaublich groß fürs Tierreich, sind bis zu einem Millimeter groß, sodass man sie sehr gut unter dem Mikroskop erkennen kann und sogar detektieren kann. Also jede einzelne Nervenzelle kann man da auch nummerieren. Es findet sich die gleiche Nervenzelle am gleichen Ort und das macht es für die Erforschung ein hervorragendes Modell.
Sie sind ja auch ein preisgekrönter Science-Slammer, treten vor Publikum auf und berichten über Ihre Forschungsarbeit auf sehr anschauliche und unterhaltsame Weise. Und das klingt dann zum Beispiel so. Ich habe einen kleinen Ausschnitt.
Ja, Schnecken sind sehr langsam, aber eben nicht im Zeitraffer. Die Schneckenrasen sind auf der Suche nach Futter, ist keins da. Und irgendwann wird es dunkel und sie bewegen sich nicht mehr so viel, bleiben an ihrer Stelle kleben, zucken noch so ein bisschen vom Einschlafen. Ihr kennt das vielleicht von eurem Partner. Ab und zu wachen sie mal kurz auf, müssen Pipi, gehen danach in die andere Ecke, wo es nicht riecht. Ansonsten schlafen sie in die Nacht ganz gut durch, so etwa 400, 500 Minuten.
Science-Slammer und Schlafforscher Albrecht Forster in hr-info, das Interview. In diesem kurzen Ausschnitt haben Sie ein wenig erklärt, wie Ihre tägliche Arbeit aussieht. Sie zeichnen nämlich das Verhalten Ihrer Schnecken im Wachzustand auf und auch im Schlaf. Also Sie zeichnen das per Video auf und schauen sich dann tagelang Schneckenvideos im Schnelldurchlauf an. Das mag jetzt für Sie als Biologen spannend klingen, klingt in meinen Ohren ein bisschen crazy. Was kann man denn daraus für uns Menschen eigentlich lernen und rückschließen?
Ja, wir wollen herausfinden, wofür der Schlaf wirklich ist. Und wir wissen, dass der Schlaf unglaublich wichtig für die Gedächtnisprozesse ist und dass wir besser lernen, wenn wir nach etwas Gelerntem schlafen. Aber wir wissen nicht so wirklich, was da tatsächlich in den Zellen vor sich geht. Warum werden wir denn klüger im Schlaf? Und genau das probiere ich bei der Schnecke herauszufinden.
Und wie machen Sie das?
Ja, wir trainieren die Schnecke erstmal. Wir geben denen ein Seegrasbonbon. Also da haben wir Seegras, das ist deren Leibspeise, in ein Netz verpackt. Und dann probieren die erstmal eine halbe Stunde dran, an dieses Seegras zu kommen. Und irgendwann gibt auch die dümmste Schnecke auf und sagt, okay, da komme ich nicht durch. Wenn die dann eine Nacht schlafen dürfen, dann sind die am nächsten Tag wirklich klüger geworden und versuchen das nur für 5 Minuten. Mhm. Wenn ich die Schnecke aber die ganze Nacht wach halte, dann brauchen die doppelt so lange, 10 bis 15 Minuten, bis sie drauf kommen, oh, da komme ich ja doch nicht durch.
Und das kann man 1:1 auf den Menschen übertragen?
Ja, wir können dann jetzt schauen, welche Gene dort aktiv werden. Wir haben auch jetzt einen Schnecken-EEG gemacht, um zu schauen, wie sich das Feuerungsverhalten der Nervenzellen verändert. Und das kann man wahrscheinlich nachher auf den Menschen übertragen, weil Lern- und Gedächtnisprozesse in der ganzen Natur gleich sind. Also alle Tiere, die ein Nervensystem haben, sind sehr ähnlich zu unserem Nervensystem, was sich Gehirn nennt.
Also wir müssen schlafen, um Neugelerntes im Gehirn sozusagen fest zu verankern und auch so ein bisschen quer zu vernetzen. Das ist der Sinn eigentlich, der dahinter steckt.
Das ist die aktuelle Hypothese, ja, das glaube ich, ja.
Der Biologe, Schlafforscher und Science-Slammer Albrecht Forster in hr-info das Interview. In seinem Buch »Warum wir schlafen« berichtet er über den neuesten Stand der Forschung auf diesem Gebiet und über seine Arbeit an der Uni Tübingen. Sie sind Mitte 30, Herr Forster, gebürtiger Kölner und verkörpern so diesen Typ junger, lässiger Wissenschaftler mit der Gabe, wissenschaftliche Inhalte leicht verständlich und unterhaltsam zu vermitteln. Was fesselt Sie so sehr an diesem Thema? Das muss ja irgendetwas ja auch in Ihnen persönlich ansprechen.
Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die nie unter Schlafproblemen ernsthaft gelitten haben. Aber mein Laborkollege, der hatte Schlafprobleme und das hat ihn zu der Schlafforschung getrieben. Ich finde den Schlaf spannend, weil wenn wir den Schlaf nicht verstehen, dann verstehen wir wahrscheinlich nicht, wie unser Gehirn funktioniert. Wir schauen die ganze Zeit nur ein waches Gehirn an, aber das ist quasi nur die Hälfte dessen, was da drin vor sich geht. Also die ersten Schlafforscher oder Gedächtnisforscher, die ich auf das Thema mit dem Schlaf bei der Schnecke angesprochen habe, die sagten nur, wie langweilig ist das denn? Wir wollen doch schauen, was im Gehirn passiert. So Response, Antwort, ich mache einen Stimulus zu dem Tier und dann tut es was und dann schaue ich, was das Gehirn macht. Aber wir verstehen wirklich ein Gehirn nicht, wenn wir nicht schauen, was das Gehirn in der Nacht macht, wie es da unsere Erinnerungen nachbereitet.
Und wenn man dann noch weiß, also wir verschlafen quasi ein Drittel unseres Lebens und man sagt ja auch, Schlaf sei der kleine Bruder des Todes, dann wird so ein bisschen auch die Dimension klar.
Ja, der kleine Bruder des Todes, ich stelle mir den Tod genauso wie Schlafen vor. Ich schlafe jeden Nacht ein und bin plötzlich weg von der Erde. Diese Welt existiert nicht mehr. Und das finde ich auch faszinierend. Was passiert in diesen 10 Minuten zwischen noch wach sein und mit seinem Bettnachbar gute Nacht sagen und ja 10 Minuten später, wo ich in den Tiefen des Unbewusstseins verschwunden bin? Was passiert da im Gehirn? Und wenn wir wissen, was da passiert, dann wissen wir vielleicht auch, wo ein bisschen voraus unser Bewusstsein gemacht ist.
Herr Forster, zu dieser Sendung gehört auch immer die sogenannte Interviewbox. Da tun wir für jeden Gast etwas rein. Die steht hier neben mir. Und da Sie uns jetzt gerade aus einem Studio in Tübingen zugeschaltet sind, würde ich mal stellvertretend für Sie die Box öffnen.
Sehr gerne.
Mal gucken, was da für Sie drin ist. Ich öffne.
Der Mythencheck.
Es gibt ja so einige Mythen zum Thema Schlaf. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht und möchte mit Ihnen einfach so einen kurzen Check machen. Sie sollen mir jeweils immer sagen, stimmt oder stimmt nicht. Sind Sie bereit?
Ja, super.
Gut, dann kommt der erste Mythos.
8 Stunden Schlaf müssen sein.
Stimmt oder stimmt nicht?
Totaler Quatsch. Ja, Schlaf ist verteilt wie Körpergröße. Einige brauchen ein großes T-Shirt XXL und andere brauchen ein ganz kleines. Und die meisten brauchen eine M oder L. Aber ich würde nie jemandem sagen, ja, du musst auf jeden Fall M oder L tragen, weil die Hälfte der Menschen, also die Mitte der Menschen, so ein kleines T-Shirt brauchen. Das ist doch ziemlicher Quatsch.
Wie findet man denn raus, was die passende Größe oder Länge des Schlafes für einen selbst ist?
Am besten im Urlaub. Die erste Woche einfach mal ausschlafen und so ein bisschen Schlaf nachholen gegebenenfalls. Und die zweite Woche einfach mal aufschreiben, wie viel man denn so schläft. Und das, was man täglich so braucht, das sollte man dann auch weiterhin auch im Alltag durchziehen. Man sollte sich so Pi mal Daumen dann daran halten. Aber die meisten Menschen wissen das eigentlich, wie viel sie brauchen.
Was ist denn mit den notorischen Wenigschläfern? Es gibt ja in der Politik, gibt es so einige Leute, also von Angela Merkel heißt es ja zum Beispiel, sie komme mit 4 bis 5 Stunden Schlaf aus. Ebenso habe ich gelesen, Apple-Chef Tim Cook, der würde wohl am liebsten morgens um 4 seine E-Mails beantworten. Betreiben die Raubbau an ihrem Körper oder kann es wirklich sein, dass den 4, 5 Stunden reichen einfach?
Ja, teils, teils. Also wenn ich ein geborener Langschläfer bin, dann werde ich es in der Politik nicht weit bringen. Dann brauche ich mich 9 Stunden und wenn ich probiere, auf 6 runterzukommen, dann muss ich das täglich um 3 Stunden verkürzen und dann bin ich nach einem Jahr ein Wrack. Das hält man nicht lange durch. Also wir haben eine positive Selektion bei Politikern. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Gütekriterium ist für Politiker, dass sie mit wenig Schlaf auskommen können, aber das haben wir derzeit. Und ich denke bei Angela Merkel, dass sie wahrscheinlich eher eine Kurzschläferin ist, wahrscheinlich so mit 6 Stunden auch dauerhaft auskommt, aber auch gut eben halt mal zwischendrin kurz mal 2 Stunden weniger schlafen kann und dann eben halt mal kurzfristig mit 4 auskommt. Aber diese Kurzschläfer sind rar gesät und wir sollten uns vielleicht auch nicht immer wünschen, dass wir zu den Kurzschläfern gehören.
Okay, hier kommt der nächste Mythos.
Bei Vollmond schläft man schlechter.
Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, das scheint nicht zu stimmen. Also man hat da probiert, irgendwas zu finden. Man hat über 10.000 Schlafnächte von Menschen im Schlaflabor ausgewertet nachher. Also man hatte diese Daten rumliegen und hat geschaut, okay, jetzt lassen wir das mal korrelieren mit dem Mond. Und man hat gefunden, die haben nicht besser und nicht schlechter geschlafen. Und dann hat man noch ein Experiment gemacht. Da hat man Menschen, die tatsächlich an den Mond glauben, ja, sagen, oh, am Mond schlafe ich immer schlecht, wenn Vollmond ist. Die hat man ja ihren Gesundheitszustand aufschreiben lassen am nächsten Morgen. Und die haben auch keinen Zusammenhang gefunden. Also man hat dann nachher angeschaut, ihr Schlaftagebuch und ob es mit dem Mond korreliert. Und da gab es keine Korrelation.
Bei mir persönlich sind es auch eher so Gedanken, die ich abends habe, die dann Karussell fahren in meinem Kopf, wenn ich mich ins Bett lege und die mich nicht so zur Ruhe kommen lassen. Was ist die beste Einschlafhilfe? Gibt es da irgendwas?
Oh, da gibt es einen ganzen Sack voll Einschlafhilfen. Aber was zum Beispiel sehr gut ist, sich eine Stunde vor dem ins Bett gehen mal das Handy zur Seite legen und den Fernseher auch auszulassen, sich ein Buch zu nehmen und vielleicht auch nochmal auf ein Blatt Papier aufzuschreiben, was einen gerade bewegt. Wir setzen uns mit unseren Sorgen und Ängsten häufig viel zu selten auseinander und nehmen uns nicht Zeit für uns. Und diese Sorgen werden dann nachts Vorstellungen, die klopfen dann an und sagen, hey, beschäftige dich mal mit uns. Und im Bett ist eigentlich nicht der beste Zeitpunkt, das zu tun. Also sollten wir das vorher mal am Küchentisch machen. Also wir machen einen Termin mit uns selbst und schreiben auf dem Küchentisch auf ein weißes Blatt Papier auf, was uns gerade umtreibt. Und das beschert einem ein sorgenfreies Einschlafen.
Hat denn die moderne Schlafforschung sich auch mal um das Thema Handy auf dem Nachttisch gekümmert und mal festgestellt, wie sich das auf unseren Schlaf auswirkt?
Ja, da hat man viele Forschungen zu gemacht und die kommen zu einem ganz uneinheitlichen Ergebnis. Also manche finden, dass es den Schlaf verbessert, andere finden, dass es den Schlaf verschlechtert. Am Ende kommt raus, wir finden nicht wirklich etwas. Es pendelt so hin und her. Man hat sogar Menschen einen Handysendemasten vor die Haustür gestellt und hat dann über Tage deren Schlaf ausgewertet gewertet, je nach, und geschaut, war denn der Handy-Sendemast an oder aus? Und man hat keine Unterschiede gefunden, ob der an war oder aus war. Also wir finden bisher keine Auswirkungen von Handystrahlung auf den Schlaf. Und die wäre auch sehr gering. Wenn das Handy schon einen Meter von uns weg liegt, dann ist die Handystrahlung gering. Aber am besten, Leute, die sich da Gedanken darüber machen, macht das Handy einfach aus. Am besten eine Stunde vorm Einschlafen und dann geht's für alle besser.
Ich habe noch einen Mythos zum Thema Schlaf.
20 Minuten Powernapping machen kreativ und leistungsfähig.
Stimmt oder stimmt nicht? Müssen wir alle Büroschlaf halten?
Ja. Ich bin überzeugter Büroschläfer. Ich habe zum Glück ein Schlaflabor neben meinem eigenen Büro stehen und da kann ich dann mittags ich mache meistens 15 Minuten, das ist so nach Studien das Beste, einen Powernap und danach fühle ich mich einfach wieder fit und kann einfach richtig durchstarten. Es macht gar keinen Sinn, sich mit einem langen Mittagsloch durch die Gegend zu schleppen. Lieber einmal kurz wegsacken, 15 Minuten, da sind wir dann ein bisschen im Leichtschlaf und dann eben halt nochmal mit voller Energie die letzten 3 Stunden im Büro durchführen.
Und der letzte Mythos für Sie.
Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste.
Stimmt oder stimmt nicht?
Jein, das stimmt für die Menschen, die vor Mitternacht ins Bett gehen. Und für die Menschen, die nach Mitternacht ins Bett gehen, sind die Stunden nach Mitternacht die besten. Also in den ersten 3 Stunden haben wir am meisten Tiefschlaf. Und der ist am entscheidendsten. Aber ob diese 3 Stunden vor oder nach der Mitternachtsglocke stattfinden, das ist total irrelevant.
Der Mythencheck zum Thema Schlaf mit dem Biologen und Schlafforscher Albrecht Forster in HR Info, das Interview. In seinem Buch »Warum wir schlafen« beantwortet er viele Fragen dieser Art aus der Welt der Schlafforschung und das sehr anschaulich und unterhaltsam, wie eben auch beim Science Slam. Herr Forster, Sie haben als Wissenschaftler aber durchaus auch ein politisches Sendungsbewusstsein.
Durchaus. Also ich war bei der Recherche zu dem Buch wirklich erstaunt darüber, dass wir alle wissen, dass Schichtarbeit unglaublich ungesund ist. Also Schichtarbeiten ist so ungesund wie 10 Zigaretten pro Tag zu rauchen, aber wir nichts gegen die Vermeidung von Schichtarbeit tun. Also wenn wir 30 Jahre lang Schichtarbeiten, dann raubt uns das 8 Jahre Lebenszeit, die ein Mensch, der 30 Jahre lang Schichtarbeitet, durchschnittlich früher stirbt. Für jede Minute, die ich schichte, verliere ich 1 Minute Lebenszeit. Also das ist schon ein ziemlich krasser Deal und die Leute werden nicht vorher aufgeklärt. Und wir müssen uns als Gesellschaft vielleicht fragen, wie viel Schichtarbeit wir brauchen. Also dass Ärzte und Zugführer,
Polizei, Rettungsdienst,
dass die durchfahren müssen, ist gar keine Frage. Aber muss das Callcenter meines Handyanbieters rund um die Uhr besetzt sein? Ich weiß es nicht. Also oder muss das Band irgendwo ständig durchlaufen, nur damit die Maschinen ausgelastet sind? Also ist es moralisch vertretbar, nur damit Maschinen ausgelastet sind, anderen Menschen ihrer Lebenszeit zu berauben und ihrer Lebensfreude? Denn Schichtarbeit macht häufig auch depressiv. Die Menschen haben einen sozialen Takt, der nicht mit normalen Vereinen und auch ihrer Familie kompatibel ist. Sie arbeiten dann, wenn andere Leute Freizeit haben und ihre innere Uhr wird auf den Kopf gestellt und das führt dazu, dass sie depressiv werden. Bei vielen Depressionen liegt eine Störung der inneren Uhr zugrunde und bei Schichtarbeit stören wir die innere Uhr massivst.
Man merkt, dass das Thema irgendwie sehr emotional ist für Sie. Was fordern Sie denn? Was muss sich ändern?
Ja, also zum einen erstmal die Überlegung, wo brauchen wir Schichtarbeit? Dann brauchen wir Freizeitausgleich statt Gehaltsausgleich. Viele Menschen tappen in die Schichtarbeitsfalle, weil es eben halt 50% Gehaltsaufschlag gibt. Und es wäre viel wichtiger, dass diese Menschen statt 35 Stunden in der Woche zu arbeiten, nur 20 Wochenstunden arbeiten. Studien haben gezeigt, dass dann die gesundheitlichen Auswirkungen nicht so stark sind. Man könnte auch sagen, dass es eine Lebenszeitbeschränkung für Schichtarbeit gibt. Also, dass man nur 7 Jahre im Leben Schichtarbeiten darf. Wenn ich mal 7 Jahre im Leben rauche, dann ist das auch nicht so schlimm, wie wenn ich eben halt 40, 50 Jahre durchquarze.
Warum 7 Jahre? Warum diese Zahl?
Ja, wenn man so in die Studien reinguckt, ist das so Pi mal Daumen der Zeitraum, wo ernstere gesundheitliche Konsequenzen auf den Plan treten. Also es ist wirklich nicht so, wenn man mal ein paar Wochen oder sogar ein Jahr Schicht arbeitet, dass das schlimm ist. Obwohl ich auch Menschen kenne, die Schichtarbeiten und die nach einem Jahr gesagt haben, ich habe es gelassen, mir ging es dreckig, ich war ständig krank, ich konnte nicht einschlafen, ich hatte Magenprobleme und die danach noch 1, 2 Jahre darunter leiden.
Also Schichtarbeit sollte stärker begrenzt sein und wir brauchen auch mehr Aufklärung, höre ich da so ein bisschen raus.
Ja, Aufklärung. Wir können auch die Schichtarbeitspläne verbessern. Wir haben oft noch ganz gesundheitsunfreundliche Schichtpläne. Wir brauchen schnell vorwärts rotierende Schichtpläne, dass nach einer Frühschicht eine Tagschicht und dann eine Nachtschicht kommt, aber nicht nach einer Frühschicht eine Nachtschicht kommt. Die Schichten sollten nicht eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so laufen, sondern maximal 3 Tage am Stück einen Schichttypus. Das sind Sachen, die lassen sich alle wunderbar ändern. Wir müssen sie nur tun. Ja, also einen der schlechtesten Schichtpläne, die hat noch die Polizei in Deutschland. Die haben 2 Tage Arbeit, 2 Tage frei, 2 Tage Arbeit, 2 Tage frei. Und in diesen 2 Tagen leisten die mehr als 24 Stunden Arbeit und sind vollkommen übermüdet, wenn sie aus der Schicht rauskommen. Und das ist nicht gut für deren Handlungen und es ist auch nicht gut für ihren Körper.
Versuchen Sie da auch als Wissenschaftler in die politische Debatte zu treten? Also haben Sie zum Beispiel schon mal Bundesarbeitsminister Heil geschrieben zu dem Thema, dass sich was ändern müsste? Oder wie sehen Sie da Ihre eigene Rolle?
Ja, zuerst muss die Gesellschaft aufgeklärt werden und das versuche ich zum Beispiel eben halt auch mit meinem Buch, die Menschen erstmal über die Grundlagen aufzuklären. Und wenn die Gesellschaft etwas will, dann verändert sich oben. Also ich sehe Politiker vielmehr als Sprachrohr der Gesellschaft. Und es ist auch so, dass viele Schichtarbeiter beim Daimler, die sagen, hey, bitte nichts ändern. Auch die Polizisten, die wollen am Schichtarbeitsplan nichts ändern, weil die Jungen, die finden das super. 2 Tage frei, 2 Tage Arbeit. Aber der Krankenstand dann mit 50, der ist unglaublich hoch. Also wenn wir wollen, dass unsere Polizisten lange gesund arbeiten, dann müssen wir diesen Schichtarbeitsrhythmus abschalten. Und einige Bundesländer tun das mittlerweile auch.
Haben Sie schon irgendwelche Kontakte in die Politik aufgebaut?
Ja, das ist jetzt ein anderes Thema, wo ich mit Politikern gerade spreche. Das ist das Thema Schule und Schlaf. Es ist so, dass Schüler während der Pubertät oder ab der Pubertät zu eher zum Nachtmenschen werden. Da verschiebt sich der innere biologische Rhythmus.
Das habe ich auch zu Hause.
Bedingt um 2-3 Stunden nach hinten. Sodass ich vorher um 23 Uhr müde wurde und jetzt eben halt um 1 oder 2 Uhr. Und wenn ich dann erst ins Bett gehe, weil man geht ja sinnvollerweise erst ins Bett, wenn man müde ist, dann bleibt mir nicht ausreichend Zeit, um morgens um 6 Uhr oder um 7 Uhr aufzustehen. Und wir müssen einfach verstehen, dass es sinnvoll ist, die Schüler dann zu unterrichten, wenn sie am aufnahmebereitesten sind. Ich würde ja einen Sportler auch nicht um 3 Uhr für den Marathon trainieren lassen, sondern vielleicht eher so morgens um 10 Uhr. Und Lernsport oder Denksport ist eben halt auch Sport. Und wenn wir das Beste aus unseren Schülern rausholen wollen, dann sollten wir sie dann unterrichten, wann es für die Schüler am besten ist, nicht wann es für den Lehrer am besten ist. Weil ein 50-jähriger Lehrer, da verschiebt sich die biologische Uhr wieder nach vorne. Die werden tendenziell zum Frühtyp und die sagen, ja, ach du, bin ich auch fit. Das sollten auch die Schüler auch hinkriegen, die sollen sich nur disziplinieren. Aber der hat eben halt die Biologie nicht verstanden. Also wir wissen ganz klar, wenn wir im PISA-Test ein paar Punkte aufsteigen wollen und kein Geld investieren wollen, stellen wir einfach mal die Schulanfangszeit für die Schüler ab der Pubertät um.
Und vielleicht sollte man doch für die wenigen, die vielleicht morgens doch fitter sind, flexible Startzeiten festlegen, oder?
Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Wir wissen aus Studien, dass wenn wir generell eine Stunde später anfangen, so ab 9 Uhr, also für die Kinder ab der Pubertät, das ist ganz wichtig, die Grundschulkinder kommen früh mit den Anfangszeiten eigentlich ganz gut aus, dass darunter jetzt die Frühaufsteher auch nicht leiden. Also wir können natürlich sagen, wir machen so eine Gleitzeit am Anfang. Ich finde das ein bisschen komplizierter, als wenn wir einfach sagen, Schule ab der Pubertät beginnt um 9 oder 9.30 Uhr. Und da leidet keiner drunter. Die Noten von den Schülern, die Frühaufsteher sind, werden nicht schlechter. Die Noten von den Nachteulen werden aber wirklich besser. Und denen helfen wir. Wir sollten diese Menschen, die genetisch bedingt einen späteren Schlafdrang haben, nicht benachteiligen. Wir benachteiligen ja auch Rollstuhlfahrer nicht, weil wir extra Treppen für sie einbauen. Das ist doch Quatsch.
Dankeschön, Albrecht Forster.
Bitte.
Biologe und Schlafforscher, sein Buch Warum wir schlafen ist im Heine Verlag erschienen. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung gibt es auf hrinforadio.de und auch in der ARD Audiothek.